Hallo zusammen, hallo Mario.
Hallo Angela.
Heute reden wir bei Money Matters über Sachanlagen und unter anderem auch darüber, ob das Investieren in Handtaschen Sinn macht. Dafür habe ich den Mario von Bergen, Co-Gründer von Splint Invest, eingeladen. Was das genau ist, was es mit Diamanten, Rolex und eben Handtaschen zu tun hat und ob man jetzt besser die Louis Vuitton Aktien oder die Handtaschen kauft, auf all das bekommst du heute eine Antwort. Money Matters, der Podcast von Miss Finance mit mir, Angela Migind und spannenden Gästen, die ihr Wissen mit uns teilen. Sponsorin von Money Matters ist die Bank Claire. Danke vielmals an dieser Stelle fürs Möglichmachen des Podcasts.
Ich darf heute schon einen kleinen Spoiler auf ein mega cooles Event geben, das bald ansteht. Am 10. Oktober gibt es den ersten Money Matters Live Podcast in Basel bei der Bank Claire. Wenn du schon immer mal hast wollen sehen, wie das so läuft bei einer Podcastaufnahme, ist das jetzt deine Chance. Merkt das Datum schon mal vor. Ab nächster Woche kann man sich dann auch anmelden. Plätze sind beschränkt. Bevor wir anfangen, der Hinweis, dass Investieren mit Risiken verbunden ist, egal in was du investierst, und zu Verlust kann führen. Bei den Informationen im Podcast handelt es sich nicht um eine Anlageberatung.
Und jetzt zu dir, Mario. Schön, dass du heute da bist.
Schön, da zu sein. Merci vielmals für die Einladung, Angela.
Ich habe schon gesagt, du erzählst uns ein bisschen über Sachanlagen und ich muss jetzt ehrlich sagen, das Thema ist für mich noch nicht ganz so greifbar, obwohl das nicht so Sinn macht, weil eigentlich ist es ja viel konkreter als Aktien und ETFs. Also ich kann es zumindest eigentlich theoretisch anlängen. So, genau. Und bevor wir jetzt aber dazu kommen, was es genau ist und wie versprochen zum Thema Handtaschen, falls jetzt jemand wegen dem zulässt, wir reden aber auch über Diamanten und alles andere, Whisky, wem dürfen wir heute zulassen?
Genau, mit wem hat es zu tun? Mein Name ist Mario von Bergen. Ich bin ursprünglich aus der Wirtschaftsprüfung raus, also für über 10 Jahre bei PwC gearbeitet im Bereich Asset Management in der Revision. Und dort die Freude gehabt, können meine anderen Co-Founders, also Mitgründer von Splint Invest, kennenzulernen. Wir haben sehr rege uns immer in der privaten Freizeit mit Geldanlagen auseinandergesetzt und mögliche Portfoliostrategien und haben nach einem Weg gesucht, wie wir mehr Stabilität in unsere persönlichen Portfolios reinbringen können und so die Idee von Splint Invest gegründet. Wir haben ursprünglich nachher auch ein paar Whiskyfässer eingekauft von Irland, gemerkt, das ist gar nicht so einfach, es braucht viel Geld. Aber mit allen, die wir darüber geredet haben, die mega Freude daran. Und so haben wir nachher dann die Idee entwickelt, Splint Invest aufzubauen und das für alle zugänglich zu machen. Und sonst, meine Heimat ist eigentlich in den Bergen, im Berner Oberland, also meine Wurzeln im Hasliberg. Entsprechend bin ich auch privat sehr gerne am Wandern in den Bergen oder im Winter vor allem am Skifahren.
Das klingt gut, es ist gerade irgendwie so 500 Grad gefühlt und man redet vom Skifahren, das ist wirklich gerade so.
Es fühlt sich ein bisschen erfrischend an, genau. Gedanken daran.
Zumindest das, ja. Aber eben, wir haben es jetzt schon erwähnt, ein paar verschiedene Sachen. Wir kommen mal so ein bisschen zum Einstieg darum, dazu, warum überhaupt Sachanlagen und vielleicht zuerst ganz grundsätzlich die Frage, was sind Sachanlagen?
Du hast das davor eigentlich schon sehr schön beschrieben gehabt, dass du hast gesagt, Sachen, die man anlängen kann. Also das sind eigentlich Güter, die in dem Sinne ein physischer Fundamentalwert vorhanden ist, wie eben ein Diamant, wie eine Uhr, wie eine Handtasche und entsprechend eigentlich mit der Erwartung, dass die über die Zeit auch an Wert steigen, also einen Wert zulegen.
Also einfach schon mit der Idee, dass sich das auch lohnt, dass ich eben jetzt, nehmen wir halt die Handtasche wieder als Beispiel, die Handtasche kaufen, dass sie im Wert steigern, dass sie in meinem Portfolio ist, du hast es vorhin schon gesagt.
Genau, das ist korrekt. Also du leistest das eigentlich sehr bewusst, kaufst du das ein, die Sachanlage, brauchst die möglichst auch nicht, also sprich, solltest du die Handtasche vielleicht nicht tragen und mitnehmen, sondern wirklich schön einpackt in der Box, in einem Banksafe einlagern und dann ein paar Jahre später eigentlich nachher wieder verkaufen, wenn die Preise gestiegen sind.
Und du hast jetzt noch ein paar Beispiele gesagt, die mir noch Sinn machen. Aber du hast mir auch schon gesagt, zum Beispiel Lego ist auch eine riesengute Sachanlage eigentlich. Dann darf ich aber auch nicht damit spielen. Gleiches Problem wie mit der Handtasche wahrscheinlich.
Das ist genau so. Also ich sage das immer zu meinem Götti-Bub, indem es so ein Sammlerset oder ein paar Sammlersets geschickt von Ninjago. Er war ein riesiger Ninjago-Fan. Und er hat die natürlich immer aufgemacht und damit gespielt. Und die Sets sind dann auf 300 Franken erworben. Das sind mittlerweile 900 Franken wert, weil es halt nicht mehr hergestellt wird und Sammler gibt, die genau das Set wollen und dafür gewillt sind, einen emotionalen Preis auszahlen. Und ich mache eben immer Witze zu ihm und sage, siehst du, es ist nicht mehr so Freude an diesem Ninjago-Set. Hättest du es gescheiter nie aufgemacht und schön sorgfältig gelagert und dann kannst du es jetzt verkaufen und etwas kaufen, was dich heute interessiert.
Also, um es ein bisschen zusammenzufassen, sind die Sachanlagen eigentlich alles, was ich in der Absicht kaufe, dass es im Wert steigt und was ich anlängen kann, was ich wirklich so kann.
Genau. Also wir reden hier von, das kann ein Kunstobjekt sein, das kann ein Classic Car sein, das können eben Uhren, Handtaschen sein, Diamanten, Whiskyfässer, Whiskyflaschen, Weinflaschen, Champagner. Also es ist wirklich ein riesiges Universum an möglichen Anlagen, wo man da endlich in sein eigenes Portfolio hineinlegen kann.
Und für wer eignet sich denn das?
Grundsätzlich gesehen eignet sich das eigentlich für jeden Mann. Also sprich, es hat oft mal so etwas mit Passion zu tun. Ich glaube, wir alle haben ein Flair zu einem gewissen Thema, wo es Sachen gibt. Also der eine liebt Uhren, ist ein Uhrenfanatiker und kennt sich dort sehr gut aus. Jemand anderes hat sehr gerne Handtaschen, jemand drittes ist vielleicht mehr in Autos interessiert. Und entsprechend eignet sich das Thema eigentlich für alle und nicht nur aus dem Passionsaspekt raus, sondern auch wenn man die Wertsteigerungen eigentlich anschaut für diesen Gieter. Also wir haben im Kunstbereich, da hat es eigentlich in den letzten 10 Jahren liegen wir noch bei 91% Wertsteigerung. Allein letztes Jahr hat die Kunst 29% zugelegt an Wert. Im Classic Cars sind wir bei 185% über 10 Jahre oder 25% letztes Jahr. Uhren sind wir auch bei weit über 100%. Handtaschen eigentlich in den letzten 35 Jahren jährlich fast 14,5% zugelegt. Also wenn man Birkin oder sprich Hermes Handtaschen anschaut. Also grundsätzlich gesehen lohnt sich das. Ist halt etwas, wo noch Nischen ist aktuell. Also wo vor allem so die, sage ich mal, sehr wohlhabenden bisher schon sehr bewusst gemacht haben, sich Kunst oder auch einen Oldtimer zu erwerben, eigentlich mit der Absicht, das aus Wertanlage auch zu begutachten und über eine Zeit zu halten, um eine gewisse Stabilität oder Diversifikation auch ins Portfolio zu bringen.
Schon noch faszinierend, also selbst, also eigentlich quasi mit, ich habe nur eine Handtasche, behandle sie sorgfältig, habe sie im Tresor oder so, und die hat dann doppelte Wertsteigerung jedes Jahr, wenn der Aktienmarkt durchschnittlich hat. Weil der Aktienmarkt hat international im Durchschnitt historisch, sagt man, 7%. Du hast jetzt gerade gesagt, bei den Handtaschen waren es 14%.
Es ist kürzlich auch ein Artikel rausgekommen. Ich weiß gar nicht mehr, ob das Bloomberg oder Times war, wo genau die Analogie gemacht hat, dass der Vergleich von der Birkin- oder Hermes-Handtaschen zu den Aktienmärkten, wo ja, wirklich eigentlich eine rechte Differenz dazwischen ist. Und Hintergrund, das ist vielleicht noch spannend, aber das Ganze ist halt so ein exklusives Gut in Hermes-Handtaschen aufgrund von der super limitierten Produktion, dass Hermes eigentlich alle Jahre Preise allein schon um 5-10% anhebt auf dem Primärmarkt. Und entsprechend steigen natürlich Preise auf dem Sekundärmarkt direkt auch gerade wieder mit. Und das führt eigentlich dazu, dass die Handtaschen so stark angestiegen sind und konstant stark angestiegen sind in den letzten 35 Jahren.
Ja, du hast gerade gesagt, das Ganze ist auch überhaupt nicht rational, oder? Weil bei der Birkin Bag weiss ich zum Beispiel, die wird immer wieder auch in Filmen erwähnt, darum ist es so die einzige Handtasche, die ich glaube könnte. Und jetzt stehen aber die Leute Schlangen, beziehungsweise dort müssen sie sich jahrelang auf die Warteliste setzen, bis dann das klappt. Bei anderen Sachen sehen wir es immer wieder, dass es am Samstag noch mit der Schlange hat, irgendwie vor dem Louis Vuitton und so. Oder jetzt das Watch hat ja auch dann die Moons Watch gehabt, wo die Leute stundenlang Schlangen gestanden sind. Das ist zwar nicht immer unbedingt gleich luxuriös wie die anderen Sachen, aber irgendwie kann man mit diesen Sachen mega krassen Drang bei den Leuten auslösen, dass sie das dann unbedingt haben wollen.
Das ist absolut so. Also ich glaube, gerade für eine Luxus-Uhr, sei das Patek Philippe oder auch Bigi oder auch Rolex, gibt es lange Wartelisten. Und ich glaube, Hermes toppt das sogar noch mit den Wartelisten. Und selbst wenn man den Zuschlag bekommt, ist das wahrscheinlich die Standardtasche, die man das erste Mal kaufen muss. Und das ist vielleicht nicht das Standardmodell, das man gerne hat. Man möchte gerne eine super spezifische Farbe, eine leicht andere Ausführung. Und das dauert nachher nochmal ein paar Jahre, bis man dann genug Geld ausgegeben hat im Laden, dass man dann wirklich die Tasche auch bekommt, die man endlich mega gerne möchte haben. Und das machen sie halt schon mega clever. Ich glaube aber, das liegt so ein bisschen in der Natur der Industrie auch. Ich habe auch ein persönliches Beispiel, wo ich bei McKellen an einer Lotterie teilgenommen habe.
Das ist ein Whisky, gell?
Genau, ja. Das ist so aus der Folio-Serie raus, habe ich die 7. Flasche und ich mich auf die Lotterie beworben. Und man weiss genau, am Ende des Tages, wenn man Glück hat, bekommt man eine zugelost, weil es tausende von Kunden weltweit gibt, die so eine Flasche gerne möchten oder Hunderttausende vielleicht sogar. Und am Ende des Tages ist halt die Produktion nach denen sehr limitiert und nur wenige bekommen den Zuschlag. Und obwohl ich am Schluss den Zuschlag bekommen habe und gewusst habe, ich muss eigentlich jetzt 400 Pfund auf England überweisen, damit ich die Flasche nach denen auch bekomme, habe ich mich so wie ein Gewinner gefühlt. Also mit wirklich so wie das Gefühl, jetzt haben wir etwas gewonnen und fühlt sich wirklich noch gut dabei. Also die schaffen das psychologisch. Genau, also der psychologische Einfluss, den sie haben, ist schon massiv. Was aber auch spannend ist, nach denen, und das ist ähnlich auch wie bei dir Birkin Bag oder auch bei einer sehr speziellen Rolex-Uhr. Sobald man die Uhr gekauft hat, direkt aus dem Laden raus, hat die eigentlich bereits schon eine Wertsteigerung drin. Also ich habe die Folio 7 Flaschen, die ich erworben habe, die ist aktuell schon für über 1'000 Franken im Internet, wo man sie endlich verkaufen könnte.
Ja, also du hast dürfen zahlen und alle anderen, die eben nicht den Zuschlag bekommen, sind jetzt schon bereit, so viel mehr zu zahlen,
genau,
um sie zu bekommen.
Genau.
Ja, mega clever. Was für mich jetzt so ein bisschen bei den ganzen Erzählungen schon ein grosses Fragezeichen ist, ist das Wissen. Wir eben haben schon gewisse Begriffe gehört, eben ein Birkin Bag. Du musst aber zuerst mal wissen, was ist das. Und ich stelle mir als eine der grössten Hürden oder auch der Grund, warum ich jetzt nicht in Sachanlagen investiere, vor, dass ich so viel muss wissen muss, dass ich das überhaupt kann einschätzen kann. Was ist der richtige Preis? Was ist die richtige Anlage für mich? Wie löst du das oder wie löst ihr das?
Ja, super, super spannende Frage. Und du hast natürlich absolut recht. Aber jedes Subgebiet von Sachanlagen braucht es oder bedarf ein riesiges Wissen. Und entsprechend haben wir das vielleicht auch nicht. Und ich glaube, wir sollten nach dem auch nicht sich selber eine Tasche kaufen, wenn man nicht davon überzeugt ist, dass das jetzt eigentlich genau die Tasche ist, die auch einen Wert gewinnen wird. Also, es ist nicht. Wir haben das auch bei den Rolex-Uhren gesehen. Sind viele Standard-Rolex-Uhren haben sehr starke Preisansteige gehabt in den letzten 3 Jahren. Und genau diese Uhren sind aktuell wirklich auch wieder am Zusammenbrechen. Also, es braucht schon gewisse Erfahrung. Und mir selber, wie ich einleitend gesagt habe, bin ich ursprünglich ein Revisor. Ich bin nicht ein Experte für Luxusgüter. Und wir arbeiten eigentlich immer mit Experten zusammen. Also, sprich, wir haben für Kunst arbeiten wir mit der Galerie Maddox in London zusammen, für Luxusuhren arbeiten wir mit Watchbox zusammen, für Handtaschen arbeiten wir mit Threadstyling zusammen. Und genau die machen eigentlich das Investitionsgeschäft bereits schon für die ultrareichen Leute. Also wenn jemand reich ist und gerne möchte in Kunst investieren, geht die Person zu Maddox und sagt, hey liebe Leute, bitte stellt mir ein Portfolio zusammen. Ich möchte gerne 10 Millionen in Kunst investieren. Und dann geht Maddox los und identifiziert die richtigen Kunstwerke für die Person. Und die Person selber muss sich somit eigentlich nicht mit dem Wissen gross auseinandersetzen. Es braucht natürlich das Vertrauensverhältnis nach dann wieder zum Partner. Das ist genau so, wie wir es eigentlich auch lösen. Also wir arbeiten wirklich genau mit denen zusammen, die das bereits schon für die Reichen machen und profitieren von ihrem Wissen.
Das macht irgendwie Sinn und ich in meiner naiven Welt haben wir das gar nicht überlegt, aber es ist ja logisch, dass auch die Reichen dann nicht irgendwie das Fachwissen zu Oldtimer haben und zu Whisky und zu allem, sondern dann haben sie halt einfach jemanden für jeden Bereich, den sie unterstützt und was dann wieder zahlt dafür, dass das Wissen, das diese Person hat, Zugang dazu hat. Ja.
Genau. Das ist wirklich ein riesiger Markt und also wir sind selber sehr froh, gibt es die Experten auch. Das ist sonst anders auch gar nicht möglich, auch nach diesen hinsichtlich der Lagerung, wenn man auch an das denkt. Wenn man jetzt ein Weinportfolio zusammenstellt, dann sollte man das vielleicht nicht gerade daheim im Keller einlagern, selbst wenn man einen guten das vielleicht, ja, und B, selbst wenn man einen guten Keller hat, es geht nachher auch darum, um die Geschichte von diesen Flaschen, und man sollte es möglichst können nachweisen, wie sie gelagert worden sind und ob auch sogenannte Provenance Guys, also sprich, ob das wirklich Originalflaschen sind, nicht Fälschungen sind. Und darum ist das eigentlich am besten, wenn man das wirklich auch in einem sogenannten Zollfreilager kann einlagern, wo für Wein spezialisiert ist, also sprich auch klimatisiert ist.
Und dort hat ja nachher auch wieder jedes Sachgut andere Bedürfnisse, sage ich mal. Ein Diamant ist da vielleicht, da kannst du ins Kopfkissen tun. Die Handtasche hast du vielleicht auch noch daheim. Aber ja, dann hast du schon wieder einen Einbruch. Thema, oder? Also, und bei der Kunst ist es dann glaube auch etwas mit der Luftfeuchtigkeit, die muss beachtet werden, oder bei den Bildern und so.
Das ist genau korrekt, ja. Also es gibt so Sachen, wie du richtig gesagt hast, Diamanten, Uhren, Handtaschen. Das kann man gut in einem Banksafe lagern. Die Uhr, die man gerne möchte, tragen möchte, für den nächsten Monat nimmt man raus und die anderen lässt man mal im Banksafe. Und gewartet ein bisschen. Und bei Kunst ist genau das mit Luftfeuchtigkeit, die wichtig ist. Und entsprechend gibt es auch dort nach diesen spezialisierten Lagerhäuser.
Also als Fazit, wenn ich möchte investieren in solche Sachen, dann muss ich mich ziemlich tiefgründig informieren, dass ich zuerst den Markt kenne. Und dann mir aber auch noch überlegen, was mache ich jetzt mit dem Ding, wenn ich es dann daheim habe. Oder wenn es mehr ist, wenn es ein Auto ist, wenn ich es vielleicht auch nicht vor der Haustür.
Genau. Also wenn du das wirklich alles allein willst machen, dann bedarf das einiges an Arbeit auch, damit man das auch gewährleisten kann.
Aber rein vom Profit her hat es schon mal mega gut gedünnt. Da habe ich so gedacht, oh mein Gott, warum habe ich nicht all die Sachen schon vor ein paar Jahren gekauft? Aber ich nehme jetzt an, es gibt auch noch andere Herausforderungen und vor allem auch Risiken bei Sachenlagern, oder?
Das ist korrekt, ja. Also eben zum, ich glaube, das eine haben wir schon mal angesprochen. Und man muss den Markt können, also man muss ein Fachwissen haben über die Anlagen selber und welche Wein das man kaufen soll, welche Uhrenreferenz das aktuell gefragt ist. Das ganze Fachwissen vom Einkauf her, wo bekomme ich die Gieter überhaupt her, wo verkaufe ich die am Schluss auch wieder. Es braucht nachher dann auch den Verkaufskanal. Und nebst dem, wenn man den Zugang hat zu Uhren, man sieht das ja auch viel, die sind sehr oft auf Homepages, also auf eBay aufgeführt, auch Handtäschchen. Bin ich aber sicher, dass das ein Original ist? Oder ist das vielleicht ein Fälschung? Man möchte nicht 10'000 Franken eine Handtasche zahlen, wenn es am Schluss dann irgendwie herausstellt, dass es vielleicht eine Fälschung ist. Also nachher dann wirklich so die Lagerung und die Echtheit und am Schluss auch dann auch die Bewertung. Also was ist denn genau der faire Preis für so eine Handtasche? Dass sie nicht hochliquide Märkte wie die Börse, wo permanent 100'000 von den gleichen Taschen angeboten werden und grosse Nachfrage da ist und sich entsprechend der Preis bildet, sondern es sind meistens sehr wenige Modelle, die angeboten werden und man muss eigentlich herausfinden, weil es ist jetzt die beste Option, wo vielleicht einen tieferen Einstieg ermöglicht und nicht bereits schon von Anfang an das Produkt überzahlt, wenn man reinvestiert, dass es eigentlich mit der Rendite in die Zukunft nachher schwieriger ist, weil man es eigentlich schon viel zu teuer eingekauft hat. Und gleichzeitig ist nachher eben der Zugang wirklich zum Markt selber, also wirklich zu wissen, woher bekomme ich das in der richtigen Qualität, zum richtigen Preis?
Stimmt,
in einem Originalzustand.
Wir haben es gerade überlegt, du hast vorhin von Whiskyfässer geredet. Ich hatte keine Ahnung, googelst du mal Whiskyfässer kaufen oder so. Also das ist ja schon noch speziell, was du musst wissen. Ja.
Das ist aber genau so, wie wir am Anfang vorgegangen sind, wo wir für uns selber Whiskyfässer gekauft haben. Also für uns war das selber mega logisch, weil Whisky ist in einem Fass. Und durch das Zusammenspiel von Holz, Luft und Flüssigkeit entwickelt sich der Whisky und von Jahr zu Jahr wird er wertvoller. Und darum war das für uns so wie nachvollziehbar, dass dort eine intrinsische Wertsteigerung hinten dran ist, über jedes Jahr, wo der Whisky weiterhin in diesem Fass drin lagert. Und nachdem etwas zu finden zum Kaufen, das war noch einigermaßen okay gewesen. Wenn man aber nachdem ein Produkt hat, dann stellt man sich die Frage, wo lagere ich das jetzt? Wie kann ich das versichern und wie kann ich es am Schluss wieder verkaufen? Und das sind auch dann wirklich so die Herausforderungen, die man hat. Und vor allem auch, wenn man das privat macht und man braucht plötzlich Liquidität. Also möchte jetzt gerne, ich weiß auch nicht, das Auto funktioniert nicht, das Auto ist kaputt, brauche ein neues Auto, ich möchte jetzt gerne meine Uhr verkaufen, dann ist der Markt eben wieder vorgesehen, nicht so liquid, dass ich das heute direkt gerade zu einem super Preis machen kann, sondern es dauert wahrscheinlich einen guten Moment, bis ich die Uhr nachher zu einem guten Preis auch verkaufen kann.
So bei einem Whiskyfass, was sind das für Beträge, die ein Whiskyfass kostet?
Das kommt sehr aufs Alter drauf an. Also wenn man ein neues Whiskyfass kauft und auch auf die Grösse der Fässer, es gibt auch noch verschiedene Fassgrössen. Und da gibt es auch noch Sherry-Fässer, die teurer sind als normale Ex-Bourbon-Fässer. Aber man kann so mit 4'500 pro Fass rechnen. Für einen neuen Whisky.
Okay, also Euro, US-Dollar, irgendetwas, so ist alles ähnlich jetzt. Das würde in meinem Keller stehen, wenn das Auto eine Panne hat, müsste es zuerst loswerden. Gleich wie die Uhr. Eine Uhr ist aber viel teurer, oder?
Genau.
Also dort habe ich mal ein bisschen
Einblick. Also es gibt natürlich auch, es gibt auf dem Markt auch Macallan-Fässer. Also sprich, das sind meistens schon so 18, 20-jährige Fässer, wo Macallan-Whisky drin ist und die werden oftmals auf 300'000 gehandelt.
Gut. Und ein Birkin Bag, einfach, dass wir es auch noch schnell erwähnt haben, davon was für Beträge, dass man da so redet.
Da kommt es auch sehr darauf an, auf Grösse. Es gibt ja verschiedene Grösse, selber und Taschen. Da kommt es auch noch Farbe drauf an. Es gibt so Farben wie Kike oder Rose Sakura. Das ist mega gehypt. Also sprich, das gibt eigentlich schon über Jahre hinweg ein Preispremium an Auktionen, wenn man solche Farbe mitbringt. Und dort ist man schnell mal auf dem Sekundärmarkt ist man zwischen 30.000 und 40.000.
Gut, ja.
Also schon stolze Preise für eine Handtasche. Genau.
Ja. Nein, es ist unglaublich, aber mega spannend auch eben. Und auch die ganzen Gedanken, dass sie wieder loswerden muss. Und irgendwie musst du auch dort den Markt wieder können. Musst wissen, ist es ein guter Zeitpunkt. Aber eigentlich solltest du dann nicht müssen verkaufen aus einem Zugzwang raus. Und irgendwie ist es für mich jetzt gleich noch so ein bisschen sehr komplex. Also es ist sehr komplex verglichen mit, ich kaufe eine Aktie und dann kann ich die, oder? Wobei auch dort muss ich ja gewiss nichts wissen haben und mich informieren und so. Und ich nehme an, dort bin ich einfach jetzt tiefer in der Materie drin, darum ist es für mich inzwischen ein bisschen einfacher. Aber ich finde es mega faszinierend, was denn da, eben auch so psychologisch im Hintergrund, wie man es schafft, so einen Hype zu kreieren, dass die Leute das unbedingt wollen, aber am Schluss sind sie alle safe und machen nichts damit. Wie mit dem Lego, wo du nicht darfst damit spielen, oder? Also, ja. Aber mega spannend. Jetzt haben wir eben von diesen Hürden geredet. Chancen haben wir schon ein bisschen angesprochen. Aber was gibt es denn sonst noch für weitere Gründe, außer dem Profit, um in Sachanlagen zu investieren?
Also ich glaube, wir können mal die Inflation mal nehmen. Ich glaube, wir haben jetzt innerhalb der Schweiz immer noch recht verschont geblieben bisher mit der Inflation. Wenn man aber Europa anschaut oder England und auch Amerika, dann ist das schon ein Szenario, wo die Leute stark beschäftigt. Und das ist halt dort, wo man auch dann auch, wenn man nicht nur rein in Aktien selber investiert, das letzte Jahr anschaut, wo die Börse nicht negativ war, dann müssen wir, um die reale Performance selber reinzurechnen, müssen wir noch die Inflation auch noch abziehen. Also sprich, wenn man schon auf einen Einsatz von 100.000, 10.000 verloren hat und dann noch Kaufkraftentwertung ist von 7%, dann kann man nur noch 7.000 abziehen, damit man eigentlich weiss, was man effektiv hat. Und das ist dort, wo genau diese Sachanlagen Stabilität reinbringen, weil sie eben genau so knapp produziert werden und so eine grosse Nachfrage ist, dass die Produzenten entsprechend auf jährlicher Basis auch wieder können Preise erhöhen können. Also ich kann ein Rolex kann sich erlauben, eine 10% Preiserhöhung zu machen auf ihre Uhren. Genau gleich kann das Hermes mit den Handtaschen machen jedes Jahr. Und die Leute kaufen das Gleiche. Also die können die Inflations betriebenen Kosten, die gestiegen sind, entsprechend auch weiterverrechnen, was eben auch dann auch bei den Sachanlagen selber auf dem Sekundärmarkt entsprechend wieder die gleiche Wertsteigerung mitträgt. Also sprich, ich kann so wie die Inflation mitgeben. Darum ist auch bei uns im Worst-Case-Szenario, dass die Anlage mit der Inflation mitwächst.
Ja.
Genau. Und dann weiter noch natürlich ist der Diversifikationsaspekt. Seid immer so schön, nicht alle Eier in ein Nest reinlegen. Und das war auch bei mir selber lange der Fall gewesen, dadurch, dass die Aktienmärkte so gut gelaufen sind, dass halt ziemlich alles Geld in den Aktien drin war. Und ich glaube, man hat über die letzten 20 Jahre auch nichts können falsch machen mit dem, weil die Zinsen sind da waren, die Nationalbank hat viel Geld gedruckt. Entsprechend ist vieles in den Aktienmarkt reingeflossen und es hat ja sehr gute Jahre gegeben.
Ja, und der Zugang zur Börse ist immer einfacher geworden, oder? Also es ist irgendwie immer naheliegender geworden.
Genau, absolut. Und jetzt ist halt so ein bisschen der Moment da, wo wir schon die Pandemie hatten, den Konflikt in der Ukraine, nach der nicht zuletzt der drohende Immobilienkrach in China. Wir haben immer noch das Inflationsproblem in Amerika und in Europa, also sprich die steigenden Zinsen auch von der Nationalbanken her. Das sind halt nachher schon weniger gute Aussichten für die Aktienmärkte, wenn man jetzt in die Zukunft rausschaut, wo man sich halt schon selber auch muss überlegen muss, als Privatanleger, wie kann ich mein Portfolio breiter und besser aufstellen, damit ich genau so Risiken können absichern und was lohnt sich dort mit beizumischen. Also man sollte nicht alles switchen und sagen, hey, jetzt mache ich nur noch Sachanlagen, weil das ist mega cool, sondern das sollte eine gute Beimischung sein, immer eigentlich zu einem bestehenden Portfolio solche Produkte.
Und du hast mir auch gesagt, dass die Sachanlagen sich eben manchmal dann auch eben gegenteilig zum Aktienmarkt entwickeln, oder? Also wenn der Aktienmarkt eben fällt, Stabilität in den Sachanlagen ist.
Genau, das ist korrekt. Also wir haben das auch gesehen, jetzt während der Pandemiezeit. Man sieht schon nur, wenn man die Aktientitel anschaut von Luxusgüterkonzernen wie Richemont, Louis Vuitton, und man das vergleicht mit dem S&P 500, dass es gibt so einen Amundi Luxury ETF, wo die Titel abbildet von den Luxuskonzernen. Und da sieht man schon während der Pandemiezeit, wenn der S&P 500 eigentlich zusammenbricht, dann korreliert der Luxusindex eigentlich mit dem Aktienmarkt, das spricht geht auch runter, aber weniger stark. Weil eigentlich auch dort, man weiss genau, die Konzerne haben sehr kaufkräftige Kundschaft und entsprechend werden die auch in einer Krisenzeit eigentlich relativ noch gutes Geld verdienen im Vergleich zum Rest von der Firmen. Und wenn man nachher wieder anschaut, wie nach diesen Sachanlagen sich entwickelt haben, genau in dieser Zeit ist das eigentlich das Gegenteilig. Also sprich, dass man wirklich die sogenannte negative Korrelation sieht. Genau in dieser Krisenzeit Uhrenpreise gestiegen sind, wo Whiskypreise gestiegen sind, wo Handtaschenpreise gestiegen sind. Und darum macht es eben genau Sinn, um solche Produkte auch anteilig ins Portfolio reinzulegen.
Und etwas, was wir noch nicht angesprochen haben, aber wo mir jetzt irgendwie noch so Sinn machen würde, ist, dass ich auch ein bisschen mehr Zugang dazu habe. Oder? Wenn ich jetzt eben irgendwie sage, ich kaufe einen ETF, dann kaufe ich etwas sehr Abstraktes, wo ich nicht einmal genau weiss, was alles drin ist im Detail. Und wenn ich eben sage, ich kaufe eine Uhr, dann weiss ich, was ich für eine Uhr gekauft habe. Ich sehe die und ich kann mir etwas darunter vorstellen. Aber ich kann es unter Umständen sogar anlängen. Ich stelle mir schon vor, dass die Identifikation schon noch etwas zusätzlich ist, was man inspirieren kann, jetzt vielleicht in eine Sachanlage zu investieren. Oder auch die eigene Passion, das hast du ja am Anfang ja gesagt, wenn jetzt jemand Autofan ist, oder?
Ja, das ist absolut so. Also ich glaube, das macht es auch aus, die emotionale Seite hinter dran. Fühlt sich schön an, wenn man sagen kann, wir haben einen Ferrari oder wir haben eine schöne Uhr.
Ja, definitiv. Gut. Also, ich habe gesagt, wir bringen nochmal das Handtaschenthema auf. Wenn ich jetzt in Handtaschen investiere und sage, ich will die wirklich daheim haben, oder sage vielleicht, ich habe schon eine Louis Vuitton daheim, die ist ja auch eine Anlage. Was muss ich beachten, damit es wirklich eine Anlage ist? Du hast schon gesagt, ich trage sie eigentlich nicht. Gibt es noch weitere Sachen?
Ja, ich glaube, wir müssen auch dort wieder starten vom Identifizieren, welche Handtasche das überhaupt sinnvoll ist, zum drin investieren. Dann hast du mal sehr vieles ausgeschlossen. Und dann eben auch dann, welche Farbe braucht es für eine Investitionshandtasche. Es sollte sogar so eine sogenannte HSS-Handtasche sein, von Birkin. Und dann geht es auch dann darum, das ideale Stück eigentlich auch zu finden. Und das kostet sehr viel Zeit. Und entsprechend, sobald du es dann gefunden hast, musst du noch abschätzen können, ob es der Marktpreis selber fair ist. Oder? Und wenn das alles zusammen noch dann kannst du Tick the Box machen und dann noch das Zertifikat hast und kannst sicherstellen, dass das wirklich das Original ist und nicht eine gute Fälschung. Das wäre der Moment, wo du es endlich erwerben kannst, zu dir heimnehmen und am besten wahrscheinlich in eine Bank safe hineinlegen.
Mario, Moment schnell. Ich muss wissen, was ist ein HSS-Handtasche?
Das ist eine sehr gute Frage, ich habe das sehr lange auch nicht gewusst. HSS steht für Horseshoe, also sprich Hufeisen. Ja. Und das sind mass angefertigte Taschen, wenn es um Farbauswahl, um Lederauswahl geht, bei Hermes. Und solche Taschen können nur 1%, das spricht die 1% der VIP-Kunden von Hermes, haben überhaupt nur Zugang zu solchen Taschen. Das ist wirklich so das Exklusivste, was Hermes anbietet.
Und macht das jetzt mehr Sinn, die Handtaschen daheim zu haben, wenn ihr jetzt eben die Louis Vuitton-Aktien, also Handtaschen oder Aktien, was ohne Verkaufs-, ohne Anlageberatung zu machen, was macht mehr Sinn?
Ich würde sagen beides. Und jetzt vielleicht, es kommt noch ein bisschen auf das Portemonnaie drauf an vom Investor. Jetzt macht es, glaube ich, wenig Sinn, dass du selber nur eine Handtasche daheim hast. Weil dann setzt du alles auf eine Karte, oder? Dann hast du 30'000 Franken ausgeben, du hast eine schöne Handtasche daheim aus Wertanlage. Aber was ist, wenn genau diese Farbe in 5 Jahren du gerne möchtest verkaufen, außer die Mode ist? und entsprechend wäre es dort nachher wichtig, dass du halt 10 Handtaschen hast, du hast nebenan 10 Uhren, du hast 10 Kunstwerke, also halt dort sehr breit diversifiziert, so wie wenn du vielleicht nur möchtest eine Richemont-Aktie kaufen oder eine Louis Vuitton-Aktie. Also von dem her gesehen wäre natürlich die Schlussfolgerung, dass beides sicher Sinn macht, im Portfolio zu haben. Also man sollte nicht entweder oder, sondern wirklich beides. Und jetzt, wenn man es selber vergleicht oder eine Handtasche, wenn du die richtig lagerst, sicher lagerst und es ein Original ist, dann kannst du mit dem eigentlich nichts falsch machen. Oder? Und mit einer Aktie, da hast du immer das Risiko vom Management, sprich der Aktienpreis ist ja immer als einen gewissen Teil die zukünftige Performance von der Firma, wo gefragt ist. Und dann du natürlich plötzlich in eine Firma investierst, die einen falschen Entscheid macht, wichtige Marken von davon abstoßen, die bis jetzt sehr gut gelaufen sind, falsche Marken dazukauft, die nicht das liefern, was man sich erwartet hat, dann kann natürlich so eine Aktie entsprechend auch Kursschaden nehmen. Oder worst case sogar Konkurs gehen. Ich glaube, das bräuchte so einiges bei den grossen Luxuskonzernen. Aber das ist ein bisschen die Nachteil von einer Aktie gegenüber einer Sachanlage. Also die Sachanlage ist wirklich, wenn man sie hat, dann und man sie richtig lagert, kann praktisch nichts mehr damit passieren. Im Gegensatz zur Aktie, wo man halt selber weniger Einfluss darauf hat, was mit der Firma passiert.
Und wir haben es eben gehört, von den Preisen her ist es nicht ganz so einfach einzusteigen. Und du hast jetzt gerade noch mal gesagt, man sollte am besten sogar mehrere haben, auch dort diversifiziert und gleich auch noch Aktien. Die meisten von uns haben wahrscheinlich nicht so viel Budget zum Investieren. Und dort habt ihr aber eine Lösung mit Splint Invest. Wie funktioniert das, wenn ich jetzt bei euch möchte, in eine Handtasche investieren?
Genau, das ist eigentlich wirklich auch die Vision hinter dran, dass das alle können in Handtaschen und andere Produkte auch investieren. Und das eigentlich bereits schon ab 50 Euro. Das Ganze, das soll auch möglichst einfach und simpel sein, also sprich das ganze Onboarding bis zum ersten Investment, das dauert 2 Minuten. Und nachher ist es auch sehr wichtig, dass für einen Kunden einfach ist, eine Übersicht zu gewinnen und den Investitionscase eigentlich schnell zu verstehen. Und das sprich, wir präsentieren dir eigentlich eine Birkin-Tasche, dann zeigen wir darauf, welche Wertsteigerung dass wir eigentlich erwarten über die definierte Haltedauer. Also wir immer eine definierte Haltedauer dafür. Und dann erklären wir auch, warum wir die Wertsteigerung erwarten. Also was Hintergrund ist für die spezifische prognostizierte Wertsteigerung. Wir erklären auch, wie wir das Produkt lagern und wo das auch gelagert wird. Wir zeigen dir auch den Preis, den wir sie gekauft haben, dass die Anlage in dem Sinne auch existiert, dass sie gelagert worden ist. Und wir zeigen auch die Versicherung hinten dran. Und gleichzeitig ist für uns auch wichtig, dass der Kunde sieht, wer hinten dran steht, also welche Experten, dass die Anlage in dem Sinne auch bei uns auf die Plattform gebracht hat. Also, und dort findest du auch recht spannende Details darüber. Du findest nachher auch spannende Marktanalysen, wo du so eine Handtaschenmarktanalyse siehst. Das ist eigentlich alles so Content, den wir bei uns in der App aufbereiten, aber immer mit dem Ziel, dass es möglichst verständlich für den Kunden herkommt und eigentlich ein schneller Investitionsentscheid auch möglich ist. Und gleichzeitig ist auch Transparenz wichtig, also es soll einfach untransparent sein, sprich wir zeigen auch dann auch direkt Kosten auf. Du siehst ja gerade, wie viele Kosten das eigentlich anfallen über die Lebensdauer vom Produkt selber, von der Anlage selber.
Aber für zum Beispiel die Lagerung, die unter Umständen ein bisschen kompliziert ist und die Versicherung und so Sachen.
Genau, korrekt. Das siehst du alles. Und dann auf monatlicher Basis zeigen wir dir, wie sich die Wertentwicklung, also wie sich die Anlage entwickelt hat im Wert. Und bekommst entsprechend auch einen Performance-Report zugestellt. Und was auch wichtig ist, was wir natürlich schnell mal gemerkt haben, ist, dass auch unsere Kunden möchten gerne die Liquidität im Markt möchten. Und wir haben vorkurz darüber diskutiert, dass das etwas ist, was schwierig ist, wenn du selber heute eine Handtasche hast und du willst sie verkaufen, die auch zu einem guten Preis gerade können zu verkaufen, weil du vielleicht nicht 2 Jahre Zeit hast. Und das lösen wir eigentlich mit einem Handelsplatz. Also sprich, wir haben bei uns direkt in einem Handelsplatz, wo die Kunden untereinander eigentlich 1 bis 2 Mal im Monat ihre Anteile auch handeln. Und dann geben wir immer an, was eigentlich so aktuell der Marktwert ist. Entsprechend ist das nachher als Referenz für die Kunden, für den Handel. Und falls es nicht möglich sein sollte und jemand wirklich heute direkt aussteigen muss, dann kann er sich auch jederzeit bei uns melden und wir kaufen die entsprechenden Anteile noch wieder zurück.
Okay, also falls wirklich mal eine Notlage wäre, hätte ich die Möglichkeit, sofort wieder an mein Geld zu kommen eigentlich. Quasi dann gleich wieder ein bisschen wie an der Börse.
Absolut, ja, absolut.
Genau.
Es ist nicht 24-7 offen, aber es hat etwas. Ja.
Sehr cool. Und gell, Mario, du hast uns noch etwas mitgebracht für all die, die jetzt Blind Invest möchten ausprobieren.
Das ist korrekt. Ja. Also für alle die, die gerne mal einmal möchten, das Blind Invest testen und schauen, wie das funktioniert, wie das daherkommt, dann könnt ihr einfach die App abladen. Und nachher könnt ihr durch Code MISSFINANCE50, MISSFINANCE, alles klein geschrieben, eingeben und dann bekommt ihr bereits schon Startguthaben 50 Euro und könnt entsprechend auch bereits schon eure erste Anlage aussuchen und reinvestieren, ohne selber Geld in die Finger zu nehmen.
Mega cool. Also eine Anlage oder ein Bruchteil von einer Anlage geschenkt von Splint Invest.
Korrekt.
Danke vielmals. Und danke auch vielmals, Mario, dass du heute dabei bist und dein Wissen mit uns geteilt hast.
Danke dir, Angela, dass ich da sein darf.
Infos zum Rabattcode tue ich auch noch in die Shownotes, dass ihr die nachlesen und rauskopieren könnt. Und viel Spass beim Ausprobieren. Eine schöne Woche. Tschüss zusammen.